Liebe Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes, ich bin glücklich und dankbar, dass ich heute bei euch sein darf, und bei so strahlendem Sonnenschein, mit dem äußeren und inneren und innersten Licht zu euch sprechen darf und wir miteinander uns über eine Frage sprechen dürfen, die zu den wichtigsten gehört. Wir wissen, dass im weltlichen Bezirk es für einen Menschen in allen Kulturländern der Erde ausnahmslos drei Grundbedürfnisse gibt, auf die der Mensch Anrecht hat, dass die befriedigt werden. Und wo diese Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden, hat der Staat die Pflicht, da zu helfen, dass sie befriedigt werden. Diese drei Grundbedürfnisse sind Wohnung, Nahrung und Kleidung. Das sind die drei Grundbedürfnisse jedes Menschen. Wenn ein Mensch keine Wohnung hat, da bekommt er eine zugewiesen, wenn es ein Stall ist. Und wenn er keine Nahrung hat, wird er versorgt. Und wenn er keine Kleidung hat, bekommt er welche. Das muss befriedigt werden. Darauf hat jeder Mensch einen Anspruch auf Wohnung, Kleidung und Nahrung. Was aber diese drei Dinge im göttlichen Sinn bedeuten, meine Brüder und Schwestern, ist groß und wunderbar. Und wenn ich jetzt frage, was ist denn von diesen drei Dingen das Wichtigste? Da werden wohl manche sagen, ja, das Wichtigste ist, dass man was zu essen hat. Das ist die Nahrung. Und der Zweite wird sagen, das Wichtigste ist, dass man nicht nackt herumlaufen muss. Und nicht alle würden sagen, die Wohnung ist das Wichtigste. In den Augen der Schrift ist die Wohnung das Wichtigste, wo man geborgen ist, wo man daheim ist, wo man atmen und sich freuen und jauchzen kann. Und deshalb sagt auch Gott nicht, oder der Herr Jesus in dem Zehntschreiben, ich weiß, was du isst. Oder ich weiß, wie du dich kleidest. So sagt er nicht. Er sagt, ich weiß, wo du wohnst. Und es besteht eine geheimnisvolle, noch wenig erforschte, aber von vielen Menschen festgestellte Beziehung zwischen den Menschen, dem Einzelnen sowohl, als auch einer Familie oder einer Wohngemeinschaft und ihrer Wohnung. Das sind geheimnisvolle und wunderbare Dinge, wozu unter anderem auch gehört, das Verunfallte oder Ermordete oder Mörder und andere immer wieder an den Platz zurückkehren, eine Zeit lang wenigstens, wo sie diese Erde verlassen haben. Das sind Tatsachen, die man nicht aus der Welt schaffen kann, die, wie gesagt, noch kaum erforscht sind, wie überhaupt unsere sogenannte Wissenschaft sehr wenig positives Wissen in göttlichem Sinne, in transzendenten Dingen hat. Deshalb wollen wir einmal heute Nachmittag über die Wohnung sprechen. Die Wohnung Gottes, weil sie ja schon durch das verlesene Wort, das wir eben hörten, in enger Beziehung steht mit dem Liebesverlangen Gottes und Jesu Christi, die Wohnung. Meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Und ich gehe hin und bereite sie zu, damit wo ich bin, was ich genieße, was ich haben darf, mein großes, namenloses unendliches Glück, damit es auch das eure wird. Wer da hineinzulaufen versucht, in diese Tiefen und Schönheiten göttlicher Verheißung, dem strömen Kräfte und Wonnen der oberen Welt zu. Dabei ist es von im ersten Augenblick unglaublicher Bedeutung, die man nicht für möglich halten soll, dass in dieser Welt, wo jeder, auch der Verkommenste, Anspruch hat auf eine Wohnung und sie auch bekommt, dass da in der Schrift zwei Männer genannt werden, die von sich bezeugen, ich habe keine Wohnung, ich bin wohnungslos. Wer sind diese beiden Männer? Der Herr Jesus, richtig. Und der zweite? Eine feste Wohnung haben. Wer ist das?
Paulus.
Jawohl, Paulus. Beide bezeugen ganz klar, dass sie keine Wohnung haben. Und der Herr Jesus unterstreicht das, indem er sagt, die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel haben ihre Nester, aber des Menschen Sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Und wenn ihr nach der Schrift die Stellen verfolgt, wo und wie Jesus bei seiner Mutter und seinem Pflegevater und seinen Brüdern und Schwestern, wie er da zu Hause war und sich gefühlt hat und wie lange er dort war und was er dort erlebt hat, werdet ihr zu erschütternden Ergebnissen kommen. Sowohl der Sohn Gottes, dem alles gehört, der Herr über alles, der dessen Name so wunderbar ist, dass allein das Nennen seines Namens im Glauben und das Legen seines Namens auf irgendeine Not oder ein Elend oder irgendetwas Wunder bewirkt, dass dieser Herr sagt, ich habe nicht einmal das, was Tiere haben, die Füchse und die Vögel, habe ich nicht. Deshalb wollen wir uns es als ein großes Geschenk Gottes achten und werten, dass wir eine Wohnung haben. Und wenn ich frage, und zu Anfang gleich letzte, tiefste Fragen berühre, die wir erst am Ende dieser Stunde sehen werden, wenn ich frage, was ist denn eigentlich der Sinn der Wohnung? Was ist denn eigentlich das größte Kennzeichen für das Wesen eines Menschen, für das Wesen Gottes, für den Sinn des Daseins und So-Seins. Wie ist denn das? Dann werden wir erkennen, dass die Wohnung an erster Stelle steht von allen Bedürfnissen, die gestillt werden mussten. Und dass die Wohnung, unsere Wohnung, nirgends anders ist als am Herzen Gottes und am Herzen Jesu Christi. Das ist unsere Wohnung. Da sind wir drauf. Halleluja. Wer hat Halleluja gesagt? Du hast recht. Jawohl. Halleluja. Sage ich auch. Ja. Meine Freunde, zweitens, jetzt gehe ich ein Stück weiter und greife letzte und gewaltigste Dinge jetzt schon heraus, die ich erst am Ende dieser Stunde sage. Wo will denn Gott wohnen und wandeln? Wo ist die Wohnung Gottes? Sie ist in uns. Das ist in euch oder unter euch. In steht da im Griechischen. Das ist ein sehr starkes, wunderbares Wort, dieses kleine N. Ich will unter euch wohnen und wandeln. Meinen Wandel, mein Wesen, mein Leben führen und auswirken. In euch und unter euch. Das lesen wir in Offenbarung 2,13. Ich will jetzt zu Anfang keine weiteren Stellen lesen, will noch auf eine dritte Kleinigkeit einleitend hinweisen. Der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets heißt Aleph. Das ist so ähnlich wie ein gehörnter Buchse, wer die Griechen, der hebräischen Buchstaben ein wenig kennt. Und Aleph ist ein Bild für die Schöpfermacht und die Schöpferkraft Gottes, die alles ins Dasein gerufen hat und trägt. Der Aleph. Zweiter Buchstabe. Na, hier sind doch eine ganze Reihe von Hebräikern. Was ist der zweite? Bet. Bet. Das ist so geschrieben. Das ist ein Haus. Und zwar ein Haus mit einem offenen Zugang. Bet. Und während der Aleph ein Bild für Gott den Vater ist, ist der Bet ein Bild für Gott den Sohn. Bet ist das Bild des und ein Gleichnis, ein Hinweis auf den Sohn. Wir sollen im Sohn wohnen. Und solange wir nicht in ihm sind, ist er ein leeres Haus, in sich wertlos, das, wenn es nicht bewohnt und gepflegt wird, zusammenbricht. Das sind Geheimnisse, die sie der Glaube und staunt und betet an. Nun ist die Rede von vielen Häusern. Bet heißt Haus. Bet, El. Beten, sagen wir. Bet, El. Das heißt auf Deutsch, so wie Hebräisch könnt ihr jetzt alle miteinander schon. Haus und El, Gott, Haus Gottes. Bet, El ist das Gotteshaus, das Haus Gottes. Bet, Anien, Betanien heißt das Haus der Armen und das Haus der Elenden. Gott sei Dank ist der Herr Jesus das Haus der Armen und Elenden. Gott sei Dank, in dem wir wohnen, in dem wir geborgen sind, über die er sich freut, da liegt schon das ganze Evangelium mit seiner Herzglut, mit seiner Wärme und Tiefe und Schönheit, die unser Leben hinaufreißt an sein Herz. Liegt schon in diesen kleinen Benennungen, die ich eben nannte, Betanien. Bet-Araba. Bet-Araba ist das Haus der Wüste und der Wildnis, denn die Menschen, die haben jede Behausung, einschließlich ihres eigenen Leibes, die auch ein Haus Gottes ist, zu einer Wildnis und Wüste gemacht. Da steckt der Plan Gottes drin für das geöffnete Auge, das das sieht. Bet Araba, das Haus der Wüste und der Wildnis. Aber ich nenne euch noch ein Haus, ein wunderbares Haus, Bet Rapha. Von Raphael habt ihr alle gehört. Bet Rapha heißt Haus des Arztes, Haus der Heilung, Haus der Gesunden. Willst du gesund werden nach Geist und Seele und Leib? Lass all deinen Dampf und Litter aus den Händen fallen und geh hinein in dieses wunderbare Bet Rapha. Und jedes Haus ist nach irgendeiner Hinsicht ein Abbild für Christus und ist zugleich der Weg der Schöpfung. So groß und herrlich ist unser Gott. Bist du in dem Haus oder bist du außer dem Haus? Das ist die Frage. Ich wurde mal eingeladen vor vielen Jahren von einem sehr begnadeten Lehrer, von dem ihr viele Lieder schon gesungen habt, die der gedichtet hat und komponiert hat in verschiedenen Ausgaben von Liederbüchern. Und er hatte eine Klasse bekommen, der war vorher Angestellter seines Vaters, und da hatte er genau den zehnfachen Gehalt, das zehnfache Einkommen, wie nachher, als er Lehrer wurde. Er wurde mit Kindern, wollte er sich abgeben und nicht mit Lebensmitteln, Weinkostsachen und so weiter. Und der wirklich einen sagt, du komm, halt mir mal eine Religionsstunde von 12 bis 1, 12 bis 3 bis 1, da haben wir Religion. Und dein Zug geht ja erst um 2:45, da hast du also noch Zeit vor der Abfahrt. Der Mann wohnt in Mönchengladbach. Ja. Manche werden ihn kennen, aber ich möchte hier keinen Namen nennen, keine Menschen verherrlichen. Und er hat eine Glasfrau vor sich sitzen von einem 13-jährigen Mädchen. Und ich sollte denen jetzt eine Religionsstunde halten. Ich sage, Mensch, was soll ich denn erzählen? Was willst du denn durch? Sag, ach nichts, erzählst du irgendetwas, irgendetwas. Und da habe ich denen erzählt von der Arche Noah. Er sagt aber, das ist die ungezogenste Klasse der Schule. Denn ich habe die Klasse übernommen und die wurde zusammengesetzt aus anderen Restklassen und da haben natürlich die Lehrer und Lehrerinnen die schwächsten Schüler da abgeschoben. Ich war ja auch ein Lehrer. Und der hat dann eine üble Klasse gehabt. Ich will mich kurz fassen. Bei dieser Stunde kamen 13 zum lebendigen Glauben. Und sind es geblieben. Sind es geblieben. Einmal hat eine ihr Nägel reinigen wollen, eine 13-jährige Dame. Da habe ich mir so gemacht. Schon hat sie ihre Sachen beiseite gelegt. Und diese 13 Kinder kamen jeden Tag nach der Schule von 12 bis 12:45 oder von 12:45 bis 13:30 mit ihrem Lehrer zusammen zu einer Gebetsstunde. Und sind dann nach und nach gewachsen und haben mir einen Brief geschrieben mit all ihren Unterschriften. Das war ein ganz kleines Erlebnis. Und da habe ich denen nur gesagt, wer konnte in der Asche von den vielen Tieren der Sündflut, die alle ersaufen und untergehen ließ, wer konnte rascher entfliehen in der Asche? Die Schnecke unter der Windhut. Wer konnte rascher entfliehen? Eins so schnell wie das andere, denn nicht die Langsamkeit der Schnecke, nicht die Schnelligkeit des Windhundes, sondern die Arche war die Rettung. Und unsere Arche heißt Jesus Christus. Und die Tür steht offen, steht auch jetzt offen in dieser Nachmittagsstunde, dass alle, die noch nicht drin sind, die noch mit einem Fuß auf der Schwelle stehen und einen Fuß außerhalb der Arche und in höchster Gefahr sind, dass sie hineingehen. Ich möchte, dass heute und morgen in diesen 30 Stunden, die ich haben darf hier in München, dass da eine Reihe von Leuten bewusst in die Arche hineingehen. Und dann habe ich gefragt, wer konnte besser der Sünden denn gehen, der dumme Esel oder das kluge Pferd? Die wurden ja nicht durch ihre Klugheit gerettet, sondern durch die Arche. Und so werden wir errettet durch den Herrn Jesus. Nicht durch unsere Klugheit und Intelligenz und so weiter. Durch den Herrn Jesus. Die Arche. Komm in die Arche. Und dann sagte ich den Mädchen, ihr Mädchen, ihr dürft jetzt in die Arche gehen. Wer will in die Arche gehen? Streckt mal die Hand. Hat keins die Hand gestreckt. Nicht eins. Aber am zweiten Tag, nachdem ich abgereist war, da haben sich ein oder zwei gemeldet. Am dritten Tag haben sich drei oder vier gemeldet. Und sagten, wir möchten auch in die Arche. Wir möchten auch hinein. Das lässt uns nicht mehr los. Ich sage das deshalb, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir die richtige Wohnung haben. Ich weiß, wo du wohnst. Ob wir jetzt hier in Westdeutschland oder Ostdeutschland wohnen, ist nicht das Entscheidende. Ob wir in Afrika wohnen, oder in Südamerika oder sonst wo, ist nicht das Entscheidende. Ich weiß, wo du wohnst. Glaubst du in Christus? Kannst du sagen, alle meine Quellen sind in dir? Bist du hineingegangen in die Arche? Ihr seid doch lauter fromme Leute und seid schon in den Hunderten von Versammlungen gewesen und wisst alles. Aber bist du mit beiden Füßen hineingetreten, hast du dieses meine Heimat. Herr, du bist meine Heimat, weil du bist zu Hause. Das ist das Problem. Das also als Einleitung. Und nun will ich euch, ja, das ist jetzt sehr schwer, aber ich werde es versuchen, 10 Antworten geben. Ihr dürft mich nachher angreifen und sagen, du hast dein Wort nicht gehalten. Aber ich will es versuchen. Erstens, die urtümliche Wohnung Gottes, wo Gott zuerst war, ehe er etwas geschaffen hatte. Von der lesen wir in 1. Timotheus 6, Vers 16 folgendes. Die erste Wohnung Gottes. War nicht das Wüstenzelt? Oh nein, da gehen Wohnungen noch voraus. 1. Timotheus 6, 16. Da heißt es, der allein Unsterblichkeit hat, der selige, alleinige Machthaber, König der Könige, der ein unzugängliches Licht bewohnt. Es gibt ein Licht, da kann man nicht hineingehen. Da wird man verbrennt. Da wohnt Gott. Aber wer in Christo errettet ist, der wird nicht verbrennen. Er wird geläutert, verklärt hineingehen in das Licht. Wird den Herrn Jesus sehen, wie er ist, und wird ihm in allen Stücken gleich sein. Ist nicht der Mensch ein Narr, der das einigermaßen verstanden hat? Und ihr habt das alle verstanden. Höchstens das eine oder der andere zum ersten Mal in einer solchen Versammlung ist. Erlebe ich ja auch immer wieder. Erlebe auch immer wieder, dass er in der ersten Versammlung zum Glauben kommt. Erlebe ich auch. Ach, wie oft habe ich das erlebt? Ja. Aber ist nicht der ein Hoher, der weiß, es gibt ein unzugängliches Licht, voll Glanz und Licht und Kraft und Schönheit und Harmonie. Unausdenkbar. Und da wohnt Gott. Da wohnt er, in einem unzugänglichen Licht. Hat niemand Zugang. Ein Kerofen kann Seraph, und auch wir nicht. Aber Gott hat den Zugang eröffnet. Gott hat den Vorhang zerrissen. Gott hat die Türe aufgetan. Und jeder darf kommen und darf mit seiner Schuld und Schande und Sünde und Angst und Not und Gebundenheit und was alles auf ihm lassen, ohne dass er es weiß, dort niederlegen und ein neuer, strahlender, beglückter Mensch werden. Punkt 1. Ihr Lieben, geht hinein und bleibt drin. Es gibt nämlich viele, die schnuppern mal rein und merken, ja, die Formen, die haben etwas. Ja, die haben Menschen, sie haben etwas, das möchte ich auch haben. Ja, habe ich wie oft schon gehört. Ja. Schon vor den ersten Stunden, vor 55 Jahren nach meiner Erweckung. Meine Freunde, die erste Botschaft heißt, komm zu dem Heiland. Die zweite heißt, bleibe in ihm. Und die dritte heißt, er kommt bald. Evangelist, Hirte und Lehrer. Wunderbar. Das war das Erste. Die erste urtümliche Wohnung war das unzugängliche Licht, wo niemand zukommen kann. Und schon bei dieser ersten Wohnung, da bricht schon das Evangelium durch. Wenn wir lesen in Jesaja 57, 15 bis 18, Jesaja 57, 15 bis 18. Ich sage, bei dieser ersten Wohnung, die genannt wird, das unzugängliche Licht, bricht das Evangelium durch. So spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Und jetzt könnte ein Punkt kommen. Kommt keiner. Es kommt ein Und. Und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Um zu beleben den Geist der Gebeugten. Und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht ewiglich rechten und nicht immer ergrimmt sein. Der Geist würde von mir verschmachten. Und die Seelen, die ich gemacht habe. Die Seelen, Leib, Seele, Geist, wird hier dieses gewaltige Thema angesprochen. Das war das erste Antwort. Mehr darf ich nicht sagen. Zweitens, die Schöpfung als solche, was Gott geschaffen hat, das ist seine Wohnung. Wenn einer sich ein Haus baut, das zieht er auch natürlich ein und wohnt dort. Und so macht auch Gott. Wir lesen das meine zur zweiten Antwort, dass die Schöpfung die Wohnung Gottes ist. Hebräer 3, Vers 4. Da steht geschrieben, Hebräer 3, 4. Jedes Haus wird von jemand bereitet. Natürlich, Haus muss gebaut werden. Höchst nicht auf dem Baum oder in einem Fluss. Jedes Haus wird von jemand bereitet. Der aber das all bereitet hat, ist Gott. Gott hat eine Wohnung bereitet. Und nun zieht in diese Wohnung ein. Und in dieser Wohnung, da sieht es aus wie in jeder Wohnung, da sind edle, wertvolle Kristallgefäße und da sind auch Schmutzgefäße, die man nicht auf den ins Esszimmer auf den Tisch stellen, Abfalleimer und so weiter und so weiter. Ich will nicht drastischer werden. Und nun ist jeder Mensch entsprechend seiner innersten Einstellung ein Ziergefäß der Herrlichkeit für Gott, voll heiligen Geistes und göttlicher Freude, überströmend von der Kraft der Liebe Gottes. Oder er ist ein Gefäß, wenn er sich dem Bösen öffnet, dann unten ein Gefäß des Bösen, des Schmutzigen, des Gemeinen. Und wer sich nun absondert von dem Schmutzigen und Gemeinen, der wird durch diese Absonderung, indem er Nein sagt zu allem, was ihm in die Sünde und in die Fangarme Satans zieht, und Ja sagt dem großen, herrlichen Gott, der um uns wirft, wer das tut, der wird ein Gefäß zur Ehre. Wo steht's? Bei dem zweiten Timotheusbrief. Ich würde jetzt gern dabei bleiben, aber da käme ich nicht weiter. Das ist die zweite Antwort, die Schöpfung. Drittens, Gott hat von seiner Wohnung, seinem Volke Israel, das aus tiefsten Ängsten und Nöten aus Ägypten kam, unter unvorstellbaren Mühen durch einen Meeresgrund gegangen ist, mit seinen Abgründen und seinen schrecklichen Dingen, dieses Volk, wobei nicht einer strauchelte und fiel auf diesem Weg durch das Rote Meer. Da hat Gott nun dem Volk Israel Anweisung, Unterricht gegeben, auf dreifache Weise. Er hat es gezeigt, er hat sie gelehrt und hat es ihnen geoffenbart. Darauf will ich auch nicht eingehen, nur so viel, die Stiftshütte in der Wüste, das Wüstenzelt, das war ein Vorbild seiner Wohnung. Und jeder Mensch ist entweder außerhalb dieser Wohnung, der sagt, mit dem frommen Schwindel will ich nichts zu tun haben. Viele begeben sich bewusst außerhalb dieser Wohnung, fliehen den Namen Jesu, werden böse. Ich habe erlebt, dass Leute Anfälle bekamen, Tobsuchtsanfälle, denen ich den Namen Jesu nannte. Hinzu, in überfüllten Zügen, habe ich das erlebt. Aber der in uns ist stärker als der in der Welt ist. Er wollte mich niederschlagen, das ist ihm nicht gelungen. Ich war deprimiert, aber ich habe den Namen Jesu dreimal ihm genannt. Auch hier gestattet mir, dass ich fortfahre. Die Menschen, die sich bewusst nach unten, nach dem Bösen, Fressen, Saufen, Unzucht, Verbrechen und so weiter, was heute an der Tagesordnung ist in vieler Beziehung, wegwenden und wenden sich dem reinen, heiligen, edlen, guten, schönen zu, sicher, dargestellt ist durch den Herrn Jesus, schönster Herr Jesus, erster aller Helden, sollte sich Marien Sohn, der wird ein Ziergefäß, und er steht nicht mehr außerhalb, der kommt dann in den Vorhof. Ihr seid alle mal in den Vorhof getreten, als ihr zum Glauben kam. Ihr habt für eure Sünden ein Opfer dargebracht. Und dann sind welche, die gehen weiter, die gehen ins Heiligtum und tun Priesterdienst an den wunderbaren Geräten aus Gold. Und dort gibt es einen, der gegen das Heiligste der hohe Priester, einmal im Jahr, Wohnung Gottes. Wo wohnst du? Wohnst du außerhalb? Außerhalb des Lagers, wo die Mörder und die Fluger und die Ehebrecher und die Aussätzischen und so weiter waren, außerhalb. Und wenn Menschen kamen, dann mussten sie rufen, unrein, unrein! Sich nicht anstecken mit dem Aussatz und so weiter. Das ist alles von tiefster Bedeutung, weil wir alles, was die Schrift sagt, wenn es noch so trocken und langweilig aussehen mag, weil das von einer Offenbarungshöhe ist, dass wir uns selber kennen und unseren Weg und Gott kennenlernen, dass wir staunen und anbeten. Ich glaube nicht, dass hier noch viele sind, die außerhalb stehen. Bei den Klugern und Ehebrechern, Mördern und Diebsgenossen und Verbrechern, glaube ich nicht. Mach sein. Aber du kannst reinkommen. Kannst reinkommen. Ich habe schon so manchen von dieser Sorte gewonnen. Vor einiger Zeit einen Rocker, wirklich nicht, ich flöge, aufgegangen. Kam zu mir und kam zum lebendigen Glauben. Sagt, dreh dich aus und mach nicht mehr mit. Jetzt gehörst du mir Jesus. Und er hat gelogen. Ja. Also noch einmal. Die Stiftshütte ist ein Außerhalb. Und ich glaube, hier ist niemand mehr außerhalb. Aber im Vorhof, da stehen sehr viele von euch. Legt eure Hand auf das Lamm von Golgatha. Und legt eure Schulter auf. Und lasst euch sagen, dass er durch sein Blut alle eure Sünden bezahlt hat. Was das im Glauben, freut euch. Ihr habt das hundertmal gehört schon, aber es sind sicher einige da, die haben das noch nicht getan. Was sitzt euch der schönste gedeckte Tisch mit den köstlichen Speisen, wenn ihr Hunger habt und ihr setzt euch nicht dran und fangt an zu essen? Und so ist es auch mit den geistlichen Dingen. Die gilt es im Glauben zu ergreifen und die Sachen, die man in der Hand hält, die Torheiten, den Tand dieser Welt loszulassen und wegzuschmeißen und dann mit leeren Händen ihn zu umfassen. Meine Freunde, einige stehen im Heiligtum von euch. Und die, die das Geheimnis des Christus verstanden haben, die im Geist mit ihm eins geworden sind, deren ganzen Liebe ihm gehört, die stehen im Allerheiligsten. Aber irgendwo sind wir alle. Wo stehen wir? Die Zeit eilt. Herr kommt bald. Entscheidet euch. Sagt ja zu mir. Sagt, Herr, ich will jetzt ganz ernst machen. Ich will jetzt alles, was nicht recht ist, das will ich dir nennen und sagen. Und wenn ich mich auf die Knochen nicht blamiere von dir, Herr, du sollst mich ganz sagen. Tu dies. Tu dies. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet diese Stunde sehen, wenn ihr es tut. Ja, das war also die dritte Wohnung, die Stiftshütte. Sie heißt das Zelt der Zusammenkunft im Blick auf die Leute, das Zelt des Zeugnisses im Blick auf die anderen und das Zelt Gottes im Blick auf Gott selbst. Verschiedene Namen und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt die verschiedenen Geräte aufzählen. Wenn der Bruder im Mund da wäre, der könnte euch jetzt über die Stiftshütte 14 Tage lang Vorträge halten. Der Arthur, ja, könnte der. Viertens. Das Haus Israel, das Haus Israel. Israel wird oft angeredet. Haus Israel ist ein Haus, ist eine Wohnung, in dem Gott wohnen will. Das lesen wir im 2. Buch Mose 19,56, das lesen wir in 1. Petrus 2,5, das lesen wir in Hebräer 3,6 und in vielen anderen Stellen, dass Israel das Haus Gottes ist. Wer die Geschichte Israels kennt, und das kennen längst nicht alle, auch wenn sie jedes Jahr eine Israelreise machen, haben sie keinen Durchblick, dass mit Israel das schlechteste aller Völker erwähnt wurde, das doppelt so viel gesündigt hat wie die sündigsten Völker, nämlich wie Sodom und Gomorra. Das hat ein Glück, dass Gott das Minderwertigste erwähnt hat. Wenn er das nicht getan hätte, dann hätte er dich nicht erwähnt und mich ganz gewiss nicht. Mein Freund Otto auch nicht. Meine Lieben, Gott sucht sich also ein Haus aus und er sucht sich ausgesprochen das Haus Israel aus. dass Wehrbach dem Zerfall nahe war, dass Wehrbach der Zerstörung nahe war, sowohl durch seine eigenen Sünden, als auch durch die Nationen rings um uns her. Die wollten Israel ausrücken. Israel wird ausgerückt, haben viele versucht, sind alle dran gescheitert. Denn wer dieses brüchige, faule Haus antastet, der tastet seinen Augapfel an. Das ist das. Ihr seht, dass die göttlichen Wahrheiten weit über die menschliche Logik hinausgehen. Das Haus Israel. Und zwar Nummer 4. Ich sage weiter, dass Gott den gleiches Leid Jesu ausgesucht hat. Und hat ihm den gleiches Leib Jesu, der die Erbmasse und Erbanlage einer Rahab, einer Bathseba, einer Ruth, der Moabitin und der verfluchten Moabitern und andere in sich getragen hat. Das hat er als Wohnung ausgesucht. Der hätte sich einen herrlichen Palast bauen können, für sich allein, aus den strahlendsten Wänden und Gewalten, aus den herrlichsten Materialien, die es gibt. Gold, Silber, Edelstein, Perlen, Diamanten und so weiter. Das hätte er gekonnt. Das wird er auch tun. Aber diese edlen Materialien, die holt er aus dem Schmutz der Verlorenen heraus. Dazu gebraucht er solche Leute wie dich und mich. Was nicht ist, das Unedle, das Törichte, das hat Gott erwähnt, das Herrlichste und Strahlendste daraus gemacht, geht über die menschliche Vernunft. Es ist Torheit in den Augen der Menschen. Der Fleischesleib Jesu. Er sprach von dem Tempel seines Leibes. Brüche diesen Tempel oder dieses Haus ab. In 3 Tagen werde ich es aufbauen. 46 Jahre sind an diesem Tempel gebaut worden und du willst es in 3 Tagen aufbauen? Er aber sprach von dem Tempel seines irdischen Fleischleibes. Des irdischen Fleischleibes, halten wir das fest, der irdische Fleischleib Jesu. Das war die 5. Antwort. Und jetzt kommt die 6. Jeder Glaubende, der sich und seine Sünden und seine Sorgen, seine Ängste, seine Befürchtungen, seine Gebundenheit, seine Schwierigkeiten, seine Depressionen und Selbstmordgedanken Jesus bringt, wird davon völlig frei. Denn wer der Sohn frei macht, den macht er völlig frei oder recht frei für sich. Luther heißt aber im Sinn nach vollkommen, völlig, total. Jesu Fleischleib. Und nun gießt Gott in diesem Körper des Glaubenden alles das hinein, was er in uns haben will, damit wir seine Wohnung werden und er unsere Wohnung. Das ist ja die letzte Schau, dass Gott in uns und wir in ihm wohnen. Und dass außerhalb dieser Wohnung, die Gott und sein Universum ist, ich schreibe jetzt noch einmal vor, ich habe es schon im ersten Punkten getan, dass da nichts mehr existiert. Die Unendlichkeiten von Raum und Zeit werden von dem Vater und dem Sohn im Heiligen Geist durch den Christus, dem wir als Glieder angehören, erfüllt und durchdrungen, sodass auch die Unendlichkeiten des Raumes Wohnung Gottes sind, voll Glanz und Würde, voll Wohlgeruch, steht dort sowas auch in der Bibel. Obwohl du, das glaube ich. Ja, ich habe schon manchen einfachen Menschen gesagt, auch jungen Kerlen oder auch jungen Mädchen gesagt, ja mal, in der Hölle spielt's. Da ist kein guter Geruch, das ist übel. Der Wesensgeruch. Aber bei Gott ist es Wohlgeruch. Lesen wir verschiedene Stimmen. Und Gott freut sich. Unsere Gebete, jedes deiner Gebete, das aus dem Herzen kommt, ist ein Wohlgeruch für Gott, das er aufnimmt mit seiner Nase. So steht in der Bibel. So steht in der Bibel. Als wir das aufnehmen, da freue ich mich, dass auch Wohlgerüche und Harmonie und Farbenpracht in unvorstellbarer Schönheit und Weisheit und Reichtum. Ja, ich weiß nicht, wo ich die Worte hernehmen soll. Es ist so groß, es ist so wunderbar, dass man es kaum aussprechen kann. Das alles wird Wohnung Gottes und dass uns du dazugehören, dass uns du drinnen wohnen. Der Körper des Glaubens. Ich lese dazu ein bekanntes Wort, 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 19 und 20. 1. Korinther 6, 19 und 20. Da heißt es, wisset ihr nicht, dass euer Körper, euer Soma, euer Leib, der Tempel, des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und ihr euch nicht selbst gehört. Ihr seid um einen Preis erkauft, einen teuren Preis des Blutes Jesu Christi. Werdet nicht der Menschenknechte, verherrlichet Gott an eurem Leibe. Das war die Antwort Nummer 6. Ja. Jetzt kommt ein tiefes Geheimnis. Ein Geheimnis, das viele Probleme löst, die heute die Menschen bewegen. Hat Israel das Volk, das bis an die Enden der Erde seine Funktionen und Aufgaben hat, wird oft gesagt, bis an die Enden der Erde, hat Israel seine Aufgaben für alle Völker der Erde. Und die Gemeinde, der wir zugehören, der Körper- und der Leibesgemeinde, die wir unsere Aufgabe haben, schon jetzt in den Überhimmeln und einmal in allen Tiefen, haben die zwei was miteinander zu tun? Das ist genau, wie wenn ich sagen wollte, stellt euch ein Kreuz vor. Haben die zwei Balken, der Längsbalken und der Querbalken, haben die was miteinander zu tun? Also die gehören zusammen, die sind zusammen verwachsen, zusammen genagelt, zusammengefügt. Natürlich, sonst gäbe es kein Kreuz. Meine Freunde, hier ist ein tiefes Geheimnis. Entnommen aus dem Bau eines Hauses. Wenn ein Haus gebaut wird, da werden zuerst Schnüre gezogen. Das sind die Messschnüre. Und dann, wenn es ans Bauen geht, da wird mit dem Sägeblei festgestellt, ob man da richtig aufeinander baut, dass die Sache nicht schief wird, dass kein schiefer Turm von Pisa herauskommt, von dem man denkt, eben fällt er um. Deshalb ist das Sägeblei. Die Schnüre, das ist Israel. Das Sägeblei ist die Gemeinde. Und die beiden gehören zusammen. Und das ist ein tiefes Geheimnis, dass der Körper Christi, der jetzt gebaut wird, hauptsächlich aus Gläubigen, aus den Heiden, ich will mal sagen Nationen, aber ich sage lieber Heidenvölkern, besteht. Und nur zum ganz geringen Teil aus Juden und Israeliten. Aber, wenn wir, die wir vor der großen Drangsal Israels entrückt, hinaufgehauptet werden in die Herrlichkeit zu unserem Herrn. Da ist erst die eine Hälfte droht. Und während der Drangsal, also hier, diese Entrückung, die heißt Abtor, das heißt hinweg oder vorher, und dann kommen in der Drangsal, da werden welche entrückt, Eck, das heißt heraus aus Israel und den Juden, Judah und Israel, zwölf Stämmen, werden Menschen entrückt. Und diese Entrückungen müsst ihr mal nachlesen, in der Offenbarung und in anderen Stellen der Schrift. Und die werden dann vereinigt, denn Israel ist immer das weibliche Prinzip. Die Gemeinde hat das Wort, seid männlich und seid stark. Das sind wir aus den Heiligen, wir sind das starke Prinzip. Was ist nun in einem Menschen das Wichtigste? Und das will man ganz dumm fragen. Was ist wichtiger in der Menschheit? Die Männer oder die Frauen? Beide sind gleichwertig. Jede, die Frauen, die haben edle Werte, die Männer nicht haben. Aber die Männer, die haben verrostetes, speichtes und rein physisch, körperlich. Ja. Wird keine Frau, wird eine Weltmeisterschaft im Hochsprung oder Weitsprung, werden sie Männer überbieten. Glaube ich nicht. Hat es das bis jetzt noch nicht gegeben. Meine Freunde, ich will Folgendes sagen. Zu der männlichen Hälfte, die entrückt wird vor der Drangsal, großer Bedeutung, aus verschiedenen Gründen, wird dann während der Drangsal 144.000 der männliche Sohn aus Juda, ein männlicher Sohn, und andere kleinere Gruppen. Manche Schriftforscher, die kennen 7 Gruppen, andere kennen 8 Gruppen. Ich habe bis jetzt wieder 3 oder 4 Gruppen gefunden. Aber ich finde vielleicht die anderen auch in meiner Bibel. Denn ich schwätze nicht gern einem etwas nach, was ich nicht selbst in der Bibel gefunden habe. Das könnt ihr, dass der Christus männlich-weiblich ist. Ein tiefes Geheimnis, in dem Gott wohnt, könnt ihr erst verstehen, wenn ihr die unerhörte Wahrheit begreift, dass Gott selbst männlich-weiblich ist. Gott ist männlich, denn wir sind von Gott gezeugt durch seinen Geist. Gott ist weiblich, denn wir sind aus Gott geboren. Was ist nun wichtiger, der zeugende Mann oder das gebärende Weib? Wer hat die wichtigsten, die edleren, die mit vielen Nöten verbundenen Drangsale zu tragen? Der Mann oder das Weib? Das Weib. Deshalb ist auch die Mutter Maria, nimmt sie diese Stellung ein in der Schrift, dass man von ihr sprechen wird, immer, solange es Menschen gibt. Während bei der Mann, war ja gar keiner da, dass der Mann war in diesem Fall der Heilige Geist, der hat den Herrn Jesus gezeugt. Hier sind Geheimnisse wunderbarer Art, die längst nicht erforscht sind. Wir haben diese Geheimnisse schon vor einem halben Jahrhundert beschäftigt. Aber inzwischen hat Gott immer Neues, immer mehr Licht gegeben. Damit ihr das versteht, will ich euch auf Folgendes aufmerksam machen. Der Urmensch, der Adam, der aus der Erde geschaffene, war der männlich oder war der weiblich? Das war ein Mensch. Der war männlich-weiblich. Männlich-weiblich schuf er ihn. Der hatte eine weibliche Hälfte. Die war in ihm. Die weibliche Hälfte. Bei den Tieren war das nicht so. Bei den Tieren herrschten niedere Gesetze. Die Tiere waren männlich und weiblich getrennt und hatten ihr sexuelles Liebesspiel, die Tierwelt. Und der Adam, der den Auftrag hatte, Tiere zu benennen, während Gott die Sterne benannte, er nennt sie alle mit Namen, hat der Adam die Tiere zu benennen. Und statt dass der Adam sich nun an Gott orientiert hätte, hat er sich verliebt in das Spiel der Tiere. Deshalb steht geschrieben, für ihn, jedes Tier hatte seine Ergänzung, seine weibliche oder männliche Ergänzung. Adam hatte das nicht, das steht geschrieben, hatte er nicht. Und dann sagte Gott, der kurz vorher gesagt hatte, sehr gut ist der Mensch, sehr gut, sagte jetzt, es ist nicht gut, dass der Mensch eine Einheit sei. Deshalb machen wir zwei aus ihm, dass er auch, wie die Tier will, männliches und weibliches getrennt hat. Das war der Sündenfall. Also, aus dem Adam wurde eine Hälfte rausgenommen und daraus wurde die Hava oder die Eva gebildet und da sagte der Adam, das ist Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Jawohl, die passt zu mir. Und so entstand, so kam dann die Tragödie der Menschheitsgeschichte zustande. Hier spielen Vorsatz, Vorbestimmung, Vorherwissen Gottes, Prothesis und Prognosis, heißen die biblischen Ausdrücke dafür. Auf der anderen Seite Schicksal, Ungehorsam, Versagen der Menschen, Torheit, Trotz, Rebellion, die sind miteinander verwoben, die können wir nicht rechtlos intellektuell, das heißt mit dem Verstand auseinanderschneiden. Brüder und Schwestern, wenn ihr wüsstet, welch ein wunderbares Buch und dieser glückseligster Geheimnisse unsere Bibel ist, ihr würdet diesem Buch viel mehr Zeit, viel mehr Kraft, viel mehr Liebe widmen und würdet es viel öfter lesen. Daraus strömt euer Leben, aus diesem Buch, aus dem Herzen Gottes und Christi. Daraus strömt das Leben. Noch einmal, ich komme, sagte der Körper, die Körpergemeinde aus Erstlingen von Juda, Israel und den Heiden. Ich habe noch drei Punkte, da bin ich am Ende und dann werden wir noch ein kurzes Schlusswort hören. Im tausendjährigen Reich wird Israel und der Tempel wiederhergestellt. Da wohnt Gott erstens im Tempel. Und zweitens wohnt er im Volke Israel. Dann wird Israel das, was es werden sollte. Aber nicht völlig. Denn das tausendjährige Reich ist längst keine Vollerfüllung. Das ist nur eine kleine Teilerfüllung. Und jede Verheißung Gottes hat sieben Erfüllungen. Ich nenne die drei Haupterfüllungen. Die präteristischen Erfüllungen oder Vergangenheitserfüllungen, die präsentistischen oder Gegenwartserfüllungen, jetzt hier, in dem kleinen Herzen, spielt sich all das ab, was sich im großen Weltall abspielt. Und das kleine Herz ist ein Abbild des großen Weltalls. Und drittens, die futuristischen Zielerfüllungen oder die Vollerfüllungen. Brüder und Schwestern, wenn wir unter diesen Gesichtspunkten, was war, ist jetzt. Und was jetzt ist, das wird sein. Und was sein wird, ist längst gewesen in den vorhergehenden Äonen. So heißt es. Urtext in den Äonen. Meine Freunde, damit bin ich schon am 9. angelangt, im tausendjährigen Reich, das wiederhergestellt ist. Ist Israel, Wohnung Gottes. Und ist der Tempel, das Haus Gottes. In der Wohnung. Und alles größer und schöner als in der Gipfhütte. Die Gipfhütte war eine kleine armselige Sache in der Wüste. Mühselig, sehr bestimmt. Aber der Tempel, der Baum, aus Wertvollstein. Und erst das neue himmlische Jerusalem, was Gott verbot, das von der Erde, vom Himmel her wiederkommt und die ganze Erde ausfüllt. Das ist dann das 9. Und das 10. und 6. will ich auch gleich nennen, das ist die neue, vollendete, verklärte Schöpfung und darüber lese ich euch nur drei Schriftstellen vor. Offenbarung 21, 3, 5. Hören wir. Das
dass ihre Versorgung beginnt von der Größe der Wohnungen Gottes. Und dass ihr selbst ein Teil dieser Wohnung seid, und zwar der wichtigste Teil. Jeder von uns, der gläubig ist, darf wohnen, wie er nie etwas geahnt hat, in euren kühnsten Träumen. Offenbarung 21, 3b bis 5 steht geschrieben, er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Tod ist Trennung von Gott. Tod ist Finsternis, Grauen, Elend, Verderben, wird nicht mehr sein. Welch ein Wort? Der Thanatos heißt das Wort. Und hat eine vielfache, gewaltige Bedeutung, die ich jetzt nur andeuten kann. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache das alles zu einem noch nie dagewesenen, herrlichen, vollkommenen Kunstwerk. Ich habe eben ein bisschen freier übersetzt, aber das sind die Begriffe, die in dem Wort stecken, siehe, ich mache alles neu. Wenn er alles neu macht, macht auch dies neu. Und mich und den Verlorensten und den Elendesten. Das hat Gott versprochen. Das wird er tun. Und mehr nenne ich noch zwei Psalmworte am Ende. Und zwar lese ich aus dem 51. Psalm, den 17. Vers, zweite Hälfte. Psalm 51, 17, zweite Hälfte. Dort steht Folgendes geschrieben. 51, 17, zweite Hälfte. Da heißt es. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. In einem Tempel werden ja Opfer dargebracht. Und das Opfer, das jeder von uns bringen kann, besteht darin, dass er seinen trotzigen, stolzen, hochmütigen, begehrlichen Geist zerbrechen lässt. Diese Opfer sind Gott eine Wonne und eine Seligkeit. Und bedeuten für jeden von uns den Anfang eines unvorstellbaren Glückes. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Bitte. Gott verlangt von euch keine Millionen und verlangt keine Arbeitsleistung und grausamste Art und so weiter, wie es die irdischen Machthaber und Despotentum und die Tyrannen. Gott verlangt ein zerbrochenes und gedemütigtes Herz. Bitte, knie heute Abend nieder. Sage, oh Gott, Herr Jesus, ich bringe dir ein zerbrochenes und gedemütigtes Herz. Hier bin ich. Mein Trotz, mein Hochmut, mein Geltungsbedürfnis. Ach, das gebe ich all in den Tod, damit meine Fülle in nie zu beschreitender Schönheit sich erfüllen kann. Und jetzt kommt das letzte Wort, 68, 18. Jetzt kommt ein Wort, das habe ich von jeher bestaunt und bestaune es immer wieder. 68, 18. Du bist aufgefahren in die Höhe, Herr Jesus, du hast das Gefängnis gefangen geführt. Das heißt, es gibt kein Gefängnis mehr. Gefängnis ist beseitigt, wie die KZ beseitigt wurden beim Einmarsch der Amerikaner. Du hast die Gefangenschaft gefangen geführt. Du hast Gaben empfangen im Menschen. In uns sind Gaben, die wir Gott wieder darbringen dürfen. Das ist das zerbrochene, gebeugte, dämliche Herz, was alles der Tod gibt. Allein Jesus will. Der Weg, Wahrheit und Leben ist, wie wir vorhin zu Anfang der Stunde hörten. Selbst für Widerspenstige, damit der Herr Gott eine Wohnung habe. Und das kann man auch so übersetzen, auch die Widerspenstigen, die Gegner, die Abtrünnigen, übersetzen manche, die Abtrünnigen sollen wohnen bei Gott und Gott will bei den Abtrünnigen auch wohnen. Ist ein Abtrünniger hier? Ist einer hier, der schon Monate oder Jahre lang im geheimen Sündenwege geht und immer ferner von Gott kommt? Oh, mache heute ernst, liebes Menschenkind, lass dir sagen, gib dem Herrn Jesus endlich völlig dein Herz.
deine Sehnsüchte, deine Hoffnungen, deine Begierden, dein Begehren, alles darfst du ihm sagen. Alles Gute und alles Böse, was dein Herz beinhaltet, sag es ihm. Und du wirst erleben, Gott will auch bei Abtrünnigen leben, wohnen, und die Abtrünnigen und die Empörer, die Rebellen, sollen auch wohnen bei Gott. Dann ist das ganze Welt all eine Verklärung von unsagbaren Brunnen aller Art, durchflutete Wohnung Gottes. Und wir alle, wir, die wir hier beisammen sind, werden dort in endloser Seligkeit wohnen und wirken und walten. Und worin dieses Wohnen, Wirken und Walten besteht, das kann ich euch heute nicht mehr sagen. Das ginge zu weit. Gott segne euch und lasst euch fassen, was ich versuche, euch zu sagen.